Unsere Thema jetzt in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, wird das Januar-Februar-Heft 2011 der EC3W sein, die 322. Ausgabe mit dem Schwerpunkt Verteilungskämpfe, wenn Öffentliches privat wird. Damit ist auch schon eine einschränkende, aber reden wir darüber später. Das Erste, was mich ein bisschen irritiert ist, die Ausgabe ist, wenn ich es richtig sehe, in meinem Briefkasten gekommen, unmittelbar vor Weihnachten. Verkaufstechnisch nicht gerade der beste Vertrieb. Lesetechnisch vielleicht der bessere Vertrieb. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht gelesen, weil ich so viel zwischen den Jahren bis jetzt gemacht habe. Aber verkaufstechnisch eigentlich nicht so das Optimum, oder?
Also beim Verschicken, da denken wir schon an die Abonnenten, weil das unsere wichtigsten Leser sind. Also da setzen wir alles daran, dass es vor Weihnachten noch rausgeht, weil man an Feiertagen am ehesten Zeit hat, das Heft mal zu lesen.
Ich bin jetzt das Gegenbeispiel dafür, weil ich bin wirklich nicht dazu gekommen. Ich hatte es dabei, wo ich weggefahren war, aber ich bin nie dazu gekommen, habe leichtere Kost vorgezogen, also ein Krimi, den ich gekriegt habe zu Weihnachten. Also von daher war es in diesem Fall, bin ich vielleicht das gegenläufige Beispiel dafür. Wie gesagt, ich habe schon kurz angedeutet, Verteilungskämpfe ist der Schwerpunkt, den ihr gewählt habt für dieses Januar-Februar-Heft. Du selbst hast da drin auch einen Artikel, der sich mit dem Begriff des Commons auseinandersetzt, verfasst. Schon der Begriff Verteilungskämpfe, wenn Öffentliches privat wird, ist ja eine bestimmte Konstellation, die... ja, wie soll man sagen, nicht nach vorne geguckt ist, sondern eher nach hinten geguckt ist.
Ja.
Wir leben zwar in einer Zeitalter, wo Public-Private Partnerships und die Verscherbelung öffentlicher Güter Allgemeinheit geworden ist in den letzten 20 Jahren, aber es ist trotzdem eher verlustbeklagend, oder? Ja. Oder ist das der Begriff auch, wo du sagst, jetzt mit deinem Artikel ansetzt, oder?
Auch Verteilungskämpfe sind ja relativ oft defensiv und hier dieser Fokus, wenn Öffentliches privat wird, zeigt auch schon auf eine Eingrenzung des Themas. Das Thema Verteilungskämpfe muss man auf jeden Fall mehrfach eingrenzen, weil das ein Riesenthema ist. Wir haben das Thema Tarifkonflikte komplett draußen gelassen, um die Löhne spielen sich ja sehr wichtige Verteilungskämpfe ab, ne? Aber man kann nicht alles mit reinnehmen. Deswegen ist unser Fokus eigentlich auf die Debatte um die Privatisierungspolitik seit den 1970er, 80er Jahren gerichtet. Viel um die Pendelbewegung, dass öffentliche Güter privatisiert wurden und eine prominente, wichtige Gegenbewegung dazu eben war, die Privatisierung zu kritisieren und zu sagen, dass öffentliche Güter wichtig sind und wieder öffentlich werden sollen. Das ist sehr defensiv. Das sind nicht die großen Aneignungsfragen, die da gestellt werden. Und darum handelt dieses Heft. Der Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir ein Heft machen wollten, um eine aktuelle Debatte, um die Debatte um Commons. Und in der Diskussion erschien uns dieser Ansatz zwar als interessant und wichtig, aber doch nicht so, dass er einen ganzen Themenschwerpunkt ausfüllen würde. Und deshalb haben wir gesagt, es spielen sich viele Verteilungskämpfe gerade ab in kleineren Initiativen um die Frage der Mobilität, um die Frage der Zugänge zu Fischgründen. Und es sind viele Einzelbereichsauseinandersetzungen, die wir uns da jetzt rangenommen haben als ein Beispiel. Und das muss ich sicher noch erklären, was das überhaupt ist. Ein Beispiel darüber, das versucht, eine Klammer zu verschiedenen Kämpfen zu bilden, ist eben diese Debatte um Commons.
Jetzt, wir haben, glaube ich, im Sommer vor 2 Jahren haben wir mal so eine Serie ausgestrahlt gehabt, da hatte nämlich auch das FSK, wo so theoretische Fundierungen gewesen sind, was ist eigentlich der Commons-Begriff? Du selbst, deshalb bist du jetzt auch der adäquate Gesprächspartner dafür, hast den, wenn man es genau aufschreibt, Which Common Sense ist dein Artikel überschrieben und du kritisierst das ja auch, dass das einerseits oft rückwärtsgewandt ist, das hatten wir damals auch sehr viel, also dieser historische Begriff im Übergang zwischen früheren feudalistischen Produktionen, da kommt das ja auch teilweise her, wo die Trennung gerade der landwirtschaftlichen Produzenten von ihren Gemeingütern gewesen sind, also groß in Großbritannien, aber findet ja immer wieder ein fortgesetzter Prozess statt. Was ist deine Kritik jetzt an diesem Begriff oder wo sagst du, müsste man vielleicht ein bisschen mehr nach vorne diskutieren?
Fangen wir mal vorne an. Wir können jetzt nicht voraussetzen, dass alle Hörer wissen, was unter Commons und Gemeingütern genau verstanden wird in dieser Debatte, die zurzeit stattfindet. Es gibt gerade ein Buch, das heißt Wem gehört die Welt, in dem diese Debatte um die Commons ganz gut dargestellt ist. Auf das möchte ich hier gerne verweisen. Da wird versucht, eine Klammer zu bilden zwischen Kämpfen von indigenen Gemeinschaften, zum Beispiel in Mexiko, um ihr Land. Da wird gesagt, es gibt diesen traditionellen Bezug auf Gemeingüter, zum Beispiel in der mittelalterlichen Allmende in Europa oder bei indigenen Gemeinschaften, die ein gemeinsames Stück Land besitzen. Ne? Diese Dorfgemeinschaften verpachten das zum Teil, also das ist nicht eine Sphäre, die jenseits privater Wirtschaft komplett angesiedelt ist, aber sie verfügt doch darüber. Und gerade seit den 80er Jahren gab es auch in Lateinamerika in den Privatisierungsschüben um Land viele Auseinandersetzungen. Und ein Bezug in diesen Auseinandersetzungen waren eben diese traditionellen Landbesitzsachen. Ne? Das Movimento Sin Terra in Brasilien ist noch andere Wege gegangen. Die beziehen sich nicht nur auf dieses Erbe, sondern sie beziehen sich auf die Aneignung von möglichst viel Land für die Bedürftigen. Ne?
Genau. Das Land, die alte Losung, das Land, denen die es bauen, in Anführungszeichen.
Aber die indigenen Bewegungen haben immerhin eine recht gute Wirkung erzielt und diese Commons-Debatte versucht eben eine Klammer zu finden zwischen solchen Basisbewegungen von Indigenen bis hin zu der Aneignung des Internet über Commons. Also das sind eigentlich völlig verschiedene Lebenswelten und es wird gesagt, überall finden Auseinandersetzungen statt, in denen es darum geht, zu sagen, es gibt Kategorien wie Land, Wasser, aber auch Wissen, Information, Mobilität, in denen es einen öffentlichen Bereich geben muss, auf den alle Zugriff haben. Das ist zum einen eine Realität, die sowieso existiert. Der größte Teil des Wirtschaftens und der Infrastruktur, das ist gar nicht so bekannt, ist sowieso nicht über die Wirtschaft vermittelt, sondern findet ohne kommerzielles Wirtschaften statt. Und es geht darum, diese Bereiche ich bin der Letzte, der das romantisieren will. Es geht darum, diese Bereiche auszuweiten. Deswegen die Commons-Debatte, die ist auch populär geworden. Also Hart und Negri haben sich zum Beispiel darauf bezogen. In der globalisierungskritischen Bewegung ist das ein geflügeltes Wort. Und es ist auch ein Versuch, Verteilungskämpfen einen neuen Schub zu geben durch eine neue Idee. Es gibt hier einen Bereich, der zum Beispiel jenseits von Staat und Markt angesiedelt ist, diese Commons. Das ist einfach spannender, als nur zu sagen, naja gut, man soll wieder möglichst viel über den Staat regulieren.
Also du würdest in diese Richtung einfach reingehen. Also du beziehst dich dann ja nochmal auf Gortz, der das ausdrücklich sagt, dass es um sich in modernen Formen konstituierenden, nicht Gemeinschaften, sondern eben bewusst sich assoziierenden gesellschaftlichen Aggregationen von Menschen und Zusammenhängen darstellt.
Ja, also eben um diese Commons-Debatte gibt es auch eine Auseinandersetzung und wir haben die aufgenommen im Heft in Form einer Kontroverse. Der Stefan Meretz hat geschrieben, warum die Commons eine Chance bilden für Aneignungsprozesse jenseits von Staat und Markt, die auf jeden Fall genutzt werden sollte. Und ich habe einen Artikel dazu geschrieben über die Grenzen und Schwächen dieses Ansatzes, die er in meinen Augen durchaus auch hat. Und dazu habe ich eben dieses Buch Wem gehört die Welt und vor allem ein Inkatha-Dossier, ein Themenschwerpunkt über Commons, mal durchgesichtet auf, also wie in den Artikeln tatsächlich über Wirtschaften, über Umverteilung und über diese Gesellschaft-Gemeinschaftskategorien geschrieben wird.
Gut. Das steht im Zentrum, diese Schwerpunkte, das kann man jetzt sagen, der Versuch, das ein bisschen theoretischer zu machen. Gleichzeitig habt ihr verschiedene Facetten aufgemacht. Es gibt einen Artikel Alles für alle, eine Tour de Force durch die lange Geschichte der Verteilungskämpfe, die Gerd Hahnloser geschrieben hat. Weiter, was gibt's weitere? Ich habe, wie gesagt, du musst mich jetzt aufklären, als Autor oder Redakteur dieses Schwerpunktes, wo die wichtigen Facetten ihr noch gesetzt habt.
Die Klammer des Themenschwerpunkts ist eigentlich schon der Einleitungsartikel von Gerhard Hahnloser. Ja. Und die Commons-Debatte ist dann ein Beispiel für darüber, wie Verteilungskämpfe gerade geführt und diskutiert werden. Und in dem Artikel von Gerhard Hahnloser ist ein Aufriss über Verteilungskämpfe. Er fängt an, die Geschichte der Menschheit ist ein großer Verteilungskampf also mit Rückgriff auf vormoderne Zeiten, dass um Verteilung immer gestritten wurde. Und nach dieser Commons-Debatte kommen eben die Einzelbeispiele, die hin und wieder auch versuchen, dann den Bezug zu Verteilungskämpfen überhaupt zu ziehen. Also es geht darum, dass Verteilungskämpfe stattfinden, zum Beispiel zwischen Fischern, in Brasilien, in einer Bucht bei Rio de Janeiro, in dem einfach Fischer konkurrieren mit ThyssenKrupp sozusagen.
Haben unsere Hörer auch schon gehört, also wir hatten da schon Beiträge dazu drin, also dieser Konflikt mit ThyssenKrupp und das Stahlwerk da.
Ja, um die Nutzung einer Bucht, also Verteilungskämpfe spielen sich schlicht und einfach oft um den Zugang zu Ressourcen ab, also kann diese Bucht jetzt befischt werden von den lokalen Fischern oder kann sie verschmutzt werden von ThyssenKrupp. Es schließt sich aus, es gibt eigentlich nur ein Entweder-Oder zwischen zum Beispiel Arbeitsplätzen in der modernen Industrie oder den kleinen Fischern.
Mir fällt auf, ihr habt jetzt in diesem Schwerpunkt gar nichts drin, das, was jetzt ja unter diesem Stichwort Landgrabbing passiert und was ja im Prinzip nach Abschluss oder nach der Dekolonialisierung der Konflikt um Land und Landnutzung als landwirtschaftlich, also in diesem Fall Weltmarktproduktion, Subsistenzproduktion und sowas, das taucht in diesem Moment gar nicht auf in eurem Schwerpunkt.
Ja, ist natürlich ein wichtiges Thema. Es hat einfach nicht mehr reingepasst.
Okay.
Es ist aber auch in Planung, das wieder zu machen. Gut, um Land geht es eher in einem städtischen Kontext, in einem Artikel über Hüttensiedlungen in Südafrika, in denen sich eine recht starke Bewegung etabliert hat, die unter Parolen wie No Land, No House, No Water, No Vote, beklagt, dass die Armen in den Siedlungen keine Rechte haben und es ist zu einer Bewegung gekommen, in der dieses Land sich angeeignet wird, Hütten selbst organisiert gebaut werden, sogar Strom wild angezapft wird und Trinkwasser sich angeeignet wird. Das sind diese moderneren Bewegungen um Verteilung, in diesem Fall von Wohnraum, der auch hier in Europa immer wieder aufflammt, jetzt aktuell auch wieder in den Bewegungen um Recht auf Stadt, heißt das in Hamburg und anderen Städten. Gut. Das Südafrika ist interessant, weil diese Bewegungen finden sich zum Teil im Konflikt mit der Regierung und mit dem ANC, der sich ja auch als Interessenvertreter für die kleinen Leute etabliert hat und inzwischen aber den Bedürfnissen von Hüttenbewohnern neben den großen Städten nicht mehr gerecht wird.
Gut. Es gibt noch verschiedene Facetten. Wir haben sie jetzt ein bisschen angetöscht. Wir haben das theoretisch ein bisschen angehört. Und ich fürchte, da immer unsere Zeit knapp ist, wir müssen jetzt noch einen kleinen Blick machen auf das sonstige Heft. Da gibt es ja nämlich noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Also.
Gut. Mal schnell durchzuscannen. Am Anfang beziehen wir uns auf den Begriff der Diversity und des Diversity Managements im Editorial. Das ist jetzt groß in Mode gekommen in der Wirtschaft, dass Diversität ganz toll ist und inzwischen die einzigen machtvollen Vertreter von Multikultur inzwischen die Konzerne geworden sind, die Diversität für die Wirtschaft anpreisen und deshalb im Gegensatz zur CDU Migration befürworten und Multikultur eben nicht beerdigen wollen. In einem ersten Artikel geht es um das hier sehr erfreulich populär gewordene Thema der Kritik an Atomkraft. Und zwar natürlich mit Blick auf einen internationalen Kontext. Also es ist hier ein Artikel über die Atomaußenpolitik, nämlich dass die Bundesregierung das internationale Atomgeschäft wieder stark fördert und vor allem durch sehr viel Geld fördert, durch Milliardenbeträge, die für Bürgschaften zurückgestellt und zur Verfügung gestellt werden, nämlich für Hermes-Kredite im internationalen Atomgeschäft. Das wurde im Jahr 2001 ja mal damals mit den Umweltleitlinien zurückgestellt und 2009 nach der aktuellen Wahl gibt es das wieder, dass die Bundesregierung zum Beispiel für Siemens Hermes-Bürgschaften in Milliardenhöhe zur Verfügung stellt, für Atomkraftwerke ganz konkret jetzt das brasilianische Atomkraftwerk Angra 3 werden solche Hermes-Bürgschaften wieder zur Verfügung gestellt. Das finde ich interessant im Moment, wo sich wieder recht viel gegen die Atomenergie tut und tun muss, dass hier durchaus eine Aktivität der Bundesregierung vorhanden ist, nicht nur in Bezug auf die AKWs hier im Land.
Sondern international, das ist wieder eine Etablierung einer Politik, die wir schon hatten in den 70er Jahren damals der SPD-FDP-Regierung, insbesondere in Bezug auf Brasilien, Argentinien etc. Mhm. Dann kommt ein Artikel, den finde ich insofern interessant, weil ich muss mich jetzt korrigieren, er steht zwar nicht im Schwerpunkt drin, aber hier geht es genau um eine bestimmte Form, nicht des Landgrabbings, aber um bestimmte Formen von Nutzungskonkurrenzen in der Landwirtschaft, nämlich Zuckerrohrproduktion in Nicaragua für Biospritzwecke. Und das ist natürlich eine konkurrierende Nutzungsform in der Nachfrage in den Metropolen auf der einen Seite zu den Bedingungen
da. Ja, genau, hier wird dieser bei Biokraftstoffen ein Blick auf Nicaragua geworfen, wo Zuckerrohr angebaut wird, auch für Ethanol. Und da ist ein Interview zu einem Aspekt dieses Themas, nämlich über Geschädigte in Zuckerrohranbau, gesundheitlich Geschädigte in Nicaragua, in dem Sachen zu lesen sind, dass die Fabrikbesitzer den Erkrankten sagen, gehen Sie weg, gehen Sie nach Hause zum Sterben. Also das ist arbeitsrechtlich unter aller Kanone, was sich da zum Teil abspielt. Weiter ist im Heft ein Hintergrundartikel über Sozialstandards bei fairem Kaffee, also welche verschiedenen Modelle es gibt, um Sozialgütesiegel zu machen. Da gibt es nämlich nicht nur das traditionelle Fairtrade-Prinzip, sondern andere leichtere Zertifikate, denen wir auch bei McDonald's und IKEA Kaffee und überall inzwischen begegnen, und die werden da miteinander verglichen, und ein neues Konzept, diese 4C Association, wird vorgestellt, das versucht, die weltweite Kaffeeindustrie zu Sozialgütesiegeln zu gewinnen, natürlich mit großen Abstrichen, was jetzt die Pflichtenseite betrifft.
Sind viele Artikel. Ich möchte einfach nur noch mal hinweisen für diejenigen, die sich in Radio Dreieckland das Programm angehört haben in Bezug auf die Frage Eritrea und den Flüchtlingen da auf der Sinai-Insel. Wer ein bisschen mehr wissen will über Ägypten, ist noch ein Artikel drin. Seit fast 60 Jahren herrschen die freien Offiziere. Nur um einen Tipp noch zu geben. Zu Kolumbien ist etwas drin, dass nämlich der Präsident überrascht mit einer Landesreform und in Anführungszeichen damit eine Distanz zu Uribe ausdrückt. Und etwas, was ihr auch immer ganz nett eigentlich macht, dass ihr nicht nur auf die Frage der ökonomischen oder sonstigen Verhältnisse, sondern wenn man jetzt hier Sexualapostel in vielen afrikanischen Ländern richten, religiöse Extremisten über sexuelle Minderheiten. Also
ja, das ist ein wichtiges Thema, wo wir auch einen Themenschwerpunkt zu machen wollen, dass Homosexualität im afrikanischen Kontinent stark verfolgt wird. In 38 Staaten ist sie strafbar. In vielen Staaten gibt es die Todesstrafe. Der Topos der Argumentation ist jener, dass Homosexualität von den afrikanischen Populisten als unafrikanisch bezeichnet wird. Und das ist auch eine sehr interessante Debatte unter postkolonialen Sichtweise zum Beispiel, was sich hinter dieser reaktionären und gleichzeitig antikolonialen Sichtweise verbirgt.
Ja. Dann habt ihr immer hinten drin den im Prinzip kulturellen Teil, und uns wird schon gesagt, wir müssen Schluss machen. Vielleicht noch zwei Aspekte oder zwei oder drei Sätze dazu, zu eurem sogenannten kulturellen Teil hinten.
Über Aboriginal Art, Kunst von Aboriginal-Künstlern in Australien ist ein Artikel darin, der interessant ist, weil das eben nicht als eine traditionelle, sondern als eine moderne Kunst präsentiert wird, die jetzt auch in Ausstellungen in Kunstmuseen eben, in diesem konkreten Fall in Köln gezeigt wird.
Ich glaube, in Basel wurde auch schon gezeigt. Winnie, ich bedanke mich. Wir sind am Schluss unserer Sendezeit angekommen. Wie immer, viel zu kurz die Sendezeit. Aber ich bedanke mich für deinen Besuch und das Gespräch über die Ausgabe Januar, Februar 2011 der IC3W, die 322. Ausgabe. Wie gesagt, der Schwerpunkt ist Verteilungskämpfe, wenn Öffentliches privat wird.